So, auch von mir herzlich willkommen, liebe Geschwister und Freunde. Wie ihr schon gehört habt, geht es heute um Weisheit. Es gibt in der Bibel eine ganze Weisheitsliteratur, mehrere Bücher der Bibel handeln von diesem Thema. Sprüche ist das prominenteste davon, es gibt noch das Buch Prediger, ein Teil der Psalmen ist Weisheitsliteratur, das Buch Hiob zählt dazu. Es gibt sogar ein Buch, das heißt Weisheit, hat es aber nicht in die Bibel geschafft, nur in die Apokryphen. Und deshalb reden wir über Weisheit. Wir machen, wie Nadja schon sagte, eine ganze Reihe von Predigten über Weisheit. Und ich habe die Ehre, die Einladung dazu zu machen. Und zwar heute. Ich habe viel nachgedacht, natürlich die Sprüche gelesen und dachte so, Weisheit, was hat das mit heute zu tun? Die Sprüche sind 3000 Jahre alt. Der damals weiseste Mann der Welt, Salomo, hat sie gedichtet. Salomo war bekannt weit und breit für seine Weisheit. Leute kamen von sehr weit her. Salomo war ein König, der eine Zeit großer wirtschaftlicher Prosperität, also Wohlstands in Israel herbeigeführt hat. Tatsächlich heißt es im Ersten Könige, dass damals Silber in Jerusalem so gewöhnlich und so häufig war wie Steine. Salomo war also nicht nur wirtschaftlich sehr erfolgreich, sondern eben auch sehr weise. Und darum ist dies hier der gute Punkt, an dem wir uns mal orientieren können. Ich als Ökonom bin natürlich immer wieder begeistert von diesem, oh, wirtschaftliche Prosperität. Darum geht es aber nicht nur, auch aber im Wesentlichen nicht nur, sondern es geht darum, welche Antworten hat eigentlich die Bibel, insbesondere hier die Weisheit in den Sprüchen, für unsere Probleme heute, 2021. Letztes Jahr war das Jahr, was geprägt war von Corona, 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 Corona. Es gab nebenbei auch andere Probleme. Über die hat man bis März noch gesprochen. Da gab es Themen wie die AfD und die Verschwörungstheoretiker und den Klimawandel. Und vieles gerade in der Diskussion um Corona hat dann doch immer wieder so ins Bewusstsein gerufen, wie bei uns eigentlich diskutiert wird in der Gesellschaft. Und ich habe neben Volkswirtschaft mal Statistik studiert. Jetzt gibt es dieses Bonmot, Statistik, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das gehört zwar irgendwie mit dazu, ist aber eigentlich nicht unbedingt Kern des Studiums. Nichtsdestotrotz, ich bin ziemlich sensibilisiert dafür, wie man Daten interpretiert und was man in Zahlen reininterpretiert, was gar nicht drinsteckt. Und ich habe mir dann die Corona-Nachrichten angeguckt, Tag für Tag auf Tagesschau gelesen, 15 bis 30 Minuten, Corona, Corona, Corona. Und ich fand es sehr beachtlich, was man in Zahlen so reininterpretieren kann. Alles gut gemeint, keine Frage. Aber ich saß dann immer so da, so, nein, als Statistiker, die bedeuten was anderes. Wenig weise, denn bei Weisheit geht es ja um mehr als Wissen. Und die Frage, die sich mir dann stellte, so, was ist eigentlich genau Weisheit? Überleg mal, wie würdest du es definieren? Also Weisheit ist definitiv irgendwie verbunden mit Wissen, aber es ist viel mehr als Wissen. Erfahrung hängt noch mit drin. Die Fähigkeit, Konsequenzen abschätzen zu können. Die Fähigkeit, abwägen zu können, was ist denn jetzt schlimmer? Was ist die Hauptwirkung und was ist die Nebenwirkung? Und was sollte ich berücksichtigen? Was passiert, wenn ich das jetzt mache über die nächsten Jahre? Etwas, was in vielen Diskussionen dann noch zu kurz kommt. Und ganz wichtig, Besonnenheit. Bei Weisheit denke ich immer so an den weisen alten Mann, der irgendwo sitzt mit so einem langen Bart. Alle um ihn rum sind ganz aufgebracht, wollen in einen Krieg ziehen oder irgendwas anfangen. Und der weise alte Mann sagt: Ganz ruhig erstmal, ganz ruhig. Lasst mal überlegen, was das so alles mit impliziert. Die Erfahrung hilft, aber die innerliche Ruhe, der innerliche Friede ist einer der wesentlichen Kriterien von Weisheit. Und genau diese innere Ruhe befähigt dann den Weisen eben auch zu sagen, okay, egal was gerade das Geschrei des Tages ist, egal was gerade die öffentliche Meinung sagt, ich traue mich, ich habe den Mut, auch mal was zu sagen, was dagegen geht. Wo ich sagen kann, Leute, auf den ersten Blick ist das schon okay, was ihr da denkt, es ist zu kurz gegriffen. Ihr habt ein paar Sachen übersehen und genau darauf will ich euch mal hinweisen. Also Weisheit hat viel nicht nur mit Wissen und Erfahrung, sondern auch mit Charakter zu tun. Und mit der Fähigkeit, diese Erfahrung auf verschiedene Lebenslagen zu übertragen. Und der Fähigkeit, Gottes Weisheit im Alltag nicht nur zu wissen, sondern eben auch umzusetzen. Nicht nur als Rat zu geben, sondern auch selbst zu befolgen. Und es geht hier also erheblich mehr um praktische Teile des Lebens als um reine moderne Philosophie. Für mich war auch Philosophie eins der Lieblingsfächer in der Schule. Leider hatten wir es nicht lang. Aber gerade das Thema Erkenntnistheorie, das ist die Philosophie von Wissenschaft, sprich, wann entsteht eigentlich Wissen Und wann produziere ich eigentlich nur meine vorgefassten Meinungen immer wieder aufs Neue, aber es entsteht kein Wissen. Das war so eins meiner Lieblingsfächer. Das ist übrigens die Schnittstelle zur Statistik, von der ich vorhin sprach. Statistik ist der Mathebereich, der sich mit diesem Bereich beschäftigt. Wann kann ich eigentlich aus Daten Wissen generieren und wann produziere ich nur meine Meinung? Weisheit also, mehr als Wissen, mehr als Erfahrung. Es geht darum, wie kann ich das Ganze im Leben umsetzen mit Disziplin und Besonnenheit. Die Sprüche sind ein Buch, was hauptsächlich von Salomo geschrieben wurde, geschrieben zum Teil von einigen anderen Weisen. In Kapitel 22 bis 25 steht die Worte weiser Männer, die Salomo dann auch weiter zitiert hat. Insgesamt fallen die Sprüche in zwei verschiedene Teile. Der erste Teil ist Kapitel 1 bis 9. Salomo macht eine Einführung und erklärt verschiedene Aspekte der Weisheit und verschiedene Grundthemen. Wie zum Beispiel weise Dinge, von denen man sich fernhalten sollte, wie zum Beispiel verführerische Frauen und Ehebruch, dass Weisheit wichtiger ist als Reichtum, dass es verschiedene Gefahren gibt für Weisheit, dass es sich lohnt, nach Weisheit zu suchen und zu streben, dass die Weisheit ruft. Es gibt verschiedene Teile, das ist der erste Block dieses Buchs der Sprüche. Der zweite, Kapitel 10 bis 29, besteht aus sehr, sehr vielen Sprüchen. Das sind ungefähr 375 und die hängen, das sind meistens Zweizeiler, die sind aus westlicher Betrachtung etwas lose hintereinander gehängt, was nicht daran liegt, dass Salomo verwirrt gewesen wäre, sondern dass er offensichtlich beabsichtigt hat, dass man jeden Satz liest und feststellt, okay, nächste Zeile, nächstes Thema, ich sollte über dieses Thema nachdenken. Und selbst wenn ich mehrere Sachen am Stück lese und mir nur die Zeit nehme, ein Kapitel zu lesen, habe ich gleich 15 Themen behandelt, über die ich mir dann Gedanken machen kann. Macht es aber zum Aufbereiten für eine Einleitung etwas schwieriger, weil natürlich die verschiedensten Aussagen zu verschiedenen Themen über verschiedene Kapitel verteilt sind. Das bringt mich gleich zu dem Thema, wie soll ich das eigentlich verstehen? Natürlich kann ich immer hingehen und sagen, ich reiß mal einen Satz aus dem Zusammenhang. Und bei der Struktur dieses Buches ist der Zusammenhang halt eben nicht die Zeile davor und die Zeile danach. Da ist der Zusammenhang die Gesamtheit dieser Sprüche und die Gesamtheit der Bibel. Also man kann immer mühelos hergehen und sagen, hier stehen noch merkwürdige Dinge drin. Zum Beispiel gibt es hier etwas über Bestechung. Da schreibt er in Kapitel 17, Vers 8, ja, Bestechung ist ein Zauberstein dem, der sie gibt. Das klingt jetzt geradezu so, als wollte Salomo sagen, ja, Bestechung ist praktisch. Was er damit sagen wollte, es gibt einen Grund, dass jemand Bestechungsgelder anbietet. Das ist gut für ihn, aber nicht für dich. Liest man dann die anderen Sprüche, stellt man fest, er schreibt sehr, sehr viel über Bestechlichkeit. Zum Beispiel in 15,27, wer keine Bestechungsgelder annimmt, der wird mit dem Leben belohnt. Also man kann jedes einzelne Sprichwort hier rausziehen, und weil es natürlich kurz ist, erklärt es nicht die Gesamtheit des komplexen Lebens, es erklärt halt einen Aspekt und es erklärt das als erstmal, hier ist die Regel und noch nicht die Ausnahme. Guckt man sich das Ganze im Zusammenhang an oder im Gesamtbild an, stellt man fest, okay, jedes Einzelne ist ein Steinchen des Gesamtbildes, keine einzige der Sprüche bildet das volle Leben vollständig ab. Wie das, was ich gerade zitiert habe, der wird mit dem Leben belohnt. Das heißt nicht, wer nur diese eine Sache tut, bei dem ist alles gut, sondern das heißt, hier ist mal die grundsätzliche Regel, es lohnt sich, keine Bestechungsgelder anzunehmen. Etwas Zweites, was wir wissen sollten, wenn wir die Sprüche lesen, und ich habe gleich... Dies ist mein erster Punkt Einleitung. Zweiten Punkt habe ich so ein paar Leckerbissen aus den Sprüchen ausgewählt. Was wir da mal bedenken sollten, nicht jeder dieser Spruch ist eine Verheißung. Nicht jeder dieser Spruch ist so gemeint, wenn ich nur das tue, dann kriege ich auf jeden Fall ein langes und reichhaltiges Leben. Ich werde nie Probleme haben. Das war es nicht, was Salomo meinte. Wir sollten uns das immer im Hinterkopf behalten, weil man es gerne so missinterpretiert. Der Mensch liest ja gerne mal in Stellen etwas rein, was sie nicht unbedingt bedeuten, wenn man den Zusammenhang des ganzen Buches sieht. Die Einleitung der Sprüche. Kapitel 1, 1 bis 4, gerade schon gehört. Durch die Sprüche soll der Mensch Weisheit und Selbstbeherrschung lernen. Wie vorhin gesagt, es geht hier um mehr als Wissen. Selbstbeherrschung ist ein ganz wichtiger Teil. Und die Fähigkeit, ganz ruhig, wir denken mal drüber nach, was bedeutet das noch alles? Die Sprüche haben viel mit Verstand zu tun. Sie haben viel damit zu tun, Zurechtweisung anzunehmen und auch zu sagen, jemand anders kommt auf mich zu und sagt, Dirk, das war jetzt nicht schlau. Dass ich mich nicht aufrege, sondern sage, erklär es mir. Was habe ich falsch gemacht, damit ich was daraus lernen kann? Fehler machen ist nicht verkehrt. Nichts aus Fehlern lernen. bereitet Probleme. Genau deshalb sind die Sprüche dazu da, Erkenntnis dadurch zu kriegen, dass man aus seinen Fehlern lernt. Wenn man die Sprüche liest, stellt man fest, oh, schöne poetische Formulierungen. Viele sind, wir haben ja schon gerade ein, zwei gelesen, so geschrieben, wer sich von Weisheit führen lässt, der findet Glück und Frieden. Man sieht Zweizeiler ganz einfach strukturiert, häufig als Parallelismen. Für die, die dann gern Hebräisch lesen, das Ganze ist poetisch geschrieben, besonders das letzte Kapitel, da ist dann halt der letzte Teil über die ehrbare Frau, der ist tatsächlich so auch strukturiert, dass jede Zeile mit einem anderen Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnt und die dann natürlich auch in der richtigen Reihenfolge. Also sprich, sehr, sehr poetisch, da ich kein Hebräisch kann, wäre mir das nicht aufgefallen, aber wichtig für das Verständnis, wir haben es hier mit poetisch verfasster Literatur zu tun, die halt den Menschen mit aufbauen soll. Die verschiedenen Themen. Wir sprachen schon über Bestechung. Es geht viel um Armut und Reichtum, was besser und was wichtiger ist. Es geht um Faulheit und Fleiß. Es geht viel um Erfolg. Es geht um die Gefahren für die Weisheit. Es geht um Rechtschaffenheit. Rechtschaffenheit ist ein in Deutschland etwas altmodisch gewordener Begriff. Wir haben viele Juristen in unserer Kultur heutzutage. Und wenn ich jetzt mal so an die Nachrichten des vergangenen Jahres denke, da gab es die Firma Dönjes. Die Firma Tönnies hat Schweine geschlachtet, dafür jede Menge Mitarbeiter beschäftigt, die halt alle völlig legal mit irgendwelchen Verträgen, scheinselbstständigen Verträgen etc. gebunden waren. Ganz legal den Sinn des europäischen Rechts umgangen, legal aber nicht rechtschaffen. Der Unterschied zwischen legal und rechtschaffen ist, das eine erlaubt es einem Gesetze zu umgehen, rechtschaffen wäre zu sagen, was ist eigentlich fair, was ist eigentlich gerecht, wie würde Gott das Ganze sehen? Wie würde ich mich fühlen, wäre ich an dessen Stelle, also des Mitarbeiters. Ein großer Unterschied zwischen legal und rechtschaffen. In der Bibel geht es viel um Rechtschaffenheit und in den Sprüchen kann man viel über Rechtschaffenheit lernen. Und, ganz wichtig, es geht viel um Beziehungen zu anderen Menschen. Deshalb geht es viel um Arroganz, um Zuhören, um Treue, um großzügiges Geben und natürlich um das, was wir sagen. Mit einem einzigen Wort kann man viel Vertrauen zerstören, mit einem einzigen Wort kann man aber auch viele Leute aufbauen. Wenn man richtig frustriert war und es kommt jemand, hat genau das richtige Wort, das ihn aufbaut, weiß, was das bedeutet. Auch das ist Thema der Sprüche. Was mich zu meinem zweiten Punkt bringt, die Kostproben aus den Sprüchen. Sprüche 3,13. Glücklich ist der Mensch, das sogar noch hier lesen. Glücklich ist der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist. Er hat mehr Gewinn davon als jemand, der Silber und Gold besitzt. Er hat mehr Gewinn davon als jemand, der Silber und Gold besitzt. Wir sehen bei uns in der Gesellschaft, viele Leute haben angefangen zu spekulieren. Ich bin ja im Bereich Kapitalanlage tätig. Viele Leute sind auf Aktien aufgesprungen, als sie schon sehr lange gestiegen und sehr teuer waren und haben damit viel Geld verloren. Viele Leute haben mit Immobilien Geld verloren, sind halt eingestiegen in einer Boomphase, als es tolle Versprechungen gab und haben anschließend viel Geld verloren in der Hoffnung, Steuern zu sparen. Die Sprüche sagen schon, mit Weisheit wäre das nicht passiert. Hättest du dir Rat geholt und diszipliniert drüber nachgedacht, wäre dir das nicht passiert. Also selbst so banale Dinge aus dem Alltag werden schon hier vor 3000 Jahren behandelt. Ein zweiter schöner, 3 Vers 17. Wer sich von Weisheit führen lässt, der findet Glück und Frieden. Hier wieder wichtig, von Weisheit führen Glück und Frieden. Das ist toll. Es heißt nicht, es wird nie wieder Probleme geben, auch wenn ich mich von Weisheit führen lasse. Es bedeutet, wenn ich klug und besonnen handle, vermeide ich eine Menge Fehler. Und vor allem, ich lerne die richtige Perspektive zu haben. Ich lerne das zu sehen, worüber ich mich freuen kann und darüber dankbar zu sein. Ich lerne das, was ich als Problem habe, mal in Relation zu sehen. Wenn man heute zu einem Psychotherapeuten geht oder auch zu einem Coach für Stressüberlastung bei Managern, dann kriegt man häufig einen extrem guten Ratschlag, der über viele Beobachtungen ermittelt worden ist und sich rein zufällig mit dem deckt, was Salomo auch vor 3000 Jahren schon wusste. Und der Ratschlag heißt, überleg dir doch mal, was wird dann in einem Jahr von diesem Problem noch übrig sein? Wenn jemand in einem Jahr über dieses Problem nachdenkt, Wird er sich überhaupt daran erinnern? Was hat das überhaupt für eine Bedeutung heute in einem Jahr, in 6 Monaten, in 3 Monaten? Und häufig stellt man fest, was mir jetzt gerade so wahnsinnig wichtig ist, ist dann vielleicht schon völlig passé. Wer sich von der Weisheit führen lässt, findet Glück und Frieden. 4,23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Wer mich kennt, weiß, ich habe über 20 Jahre in der Finanzbranche gearbeitet und da in Leitungsposition ist immer sehr viel Druck. Und ich bin so der Typ, der dann immer bis an die Grenze geht, was dazu führt, dass man irgendwann mal völlig erschöpft ist und sich dann fragt, was mache ich jetzt? Und dann kriegt man halt Entspannungstrainings und ähnliche Geschichtchen. Und die Therapeuten, die man da kriegt, die sagen einem dann sowas wie, befreien sich von negativen Denken. Sehen Sie zu, dass Sie sich mit Ihren Denken und Ihren Ansprüchen an sich selbst nicht überfordern. Denken Sie um. Metanoia auf gut Griechisch. Und hier, schon vor dem Griechischen, also im Alten Testament noch Hebräisch geschrieben, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Die Weisheit, die wir heute haben, haben wir entdeckt mit viel wissenschaftlicher Forschung. Salomo wusste sie auch so bereits. In 13,12, oh, einer meiner Lieblingssprüche, wenn ich ihn finde. Da, endloses Hoffen macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch schenkt neue Lebensfreude. Endloses Hoffen macht das Herz krank. Oder in anderer Übersetzung, enttäuschte Hoffnung macht das Herz krank. Hieraus kann man verschiedene Sachen lernen. Zum einen, oh, wir sind nicht die Einzigen, die Probleme haben, als unser Wintergarten undicht war und wir immer nach guten Handwerkern gesucht haben, die da waren, es auch nicht hingekriegt haben. Das war dann doch, immer wenn es regnete, oh weia, hoffentlich finden wir bald einen guten Handwerker. Langes Warten macht das Herz krank. Es bedeutet aber auch mehr. Es heißt nämlich zum einen, das ist eine ganz normale Beobachtung, Salomo hat viel beobachtet und wenn man es so liest, denkt man, ja klar, weiß ich, kenne ich schon. Und jetzt geht es bei Weisheit ja darum, mal darüber nachzudenken, was kann ich daraus lernen? Und was ich daraus lernen kann, ist, ich sollte Leute nicht unnötig warten lassen und es geht nicht darum, wenn ich einen Bus zu spät komme, es geht primär darum, auf Managerdeutsch, manage expectations, Erwartungen managen. Wenn die Menschen glauben, ich könne ihnen ihr gewünschtes Projekt in 2 Wochen liefern, werden sie enttäuscht sein. Und das führt zu Frustration, das führt zu Verbitterung. Manage expectations, wenn man die ganzen Management-Trainings mal so durchläuft, ist das eins der Themen, da kriegt man ganze Veranstaltungen zu, da kriegt man ganze Bücher drüber. Das, was Salomo hier in einem Satz beschrieben hat mit enttäuschte Hoffnung, macht das Herz bitter. Auch das eine der vielen Sachen, wo man sagen muss, es lohnt sich, das zu lesen und lange drüber nachzudenken. 14,4. Ein leerer Stall bleibt zwar sauber, aber ohne Rinde gibt es keinen Ertrag. Dem also sehr tiefsinnig. Ein leerer Stall bleibt sauber, aber ohne Rinde gibt es keinen Ertrag. Ja, sehr tiefsinnig. Auch das mal wieder eine Beobachtung. Und auch da gilt wieder, wenn man mal drüber nachdenkt, stellt man fest, tja, an sich nicht so schwierig. Die realen Diskussionen im realen Leben drehen sich aber häufig um solche Themen. In meiner Firma war es dann auch so. Wir hatten letztes Jahr dann große Diskussionen mit einem Aktionär. Der war enttäuscht. Der hatte sich mehr vorgestellt. Wo ihm sagen müssten, guter Freund, wenn du das möchtest, werden wir einfach eine weitere Person einstellen müssen. Das können wir alles machen. Das ist eine Investition. Das kostet dich erstmal Geld. Aber wenn du wachsen willst, wird dich das erstmal Geld kosten. Ohne investieren, kein Wachstum. Das fiel ihm ganz schwer zu verstehen und nachzuvollziehen. Wo man sagen muss, hier treffen 2 Sprüche zusammen. Die enttäuschte Hoffnung, die auch nie geäußert hatte. Zum einen und zum zweiten, wo keine Rinder sind, spart man zwar Futter, aber es gibt auch keine Erträge. Im Management Deutsch heute ohne Investition kein Wachstum. Auch das, was wir heute in Management-Lehrgängen lernen, war damals schon längst bekannt, zumindest König Salomo und denen, die sich aus seinen Sprüchen inspirieren ließen. 5,17. Lieber eine einfache Mahlzeit mit guten Freunden als ein Festessen mit Feinden. Lieber eine einfache Mahlzeit mit Freunden als ein Festessen mit Feinden. Ja, klar, wer isst schon gern mit seinen Feinden? Also, schrecklich. Auch hier ist es wieder, was lerne ich draus? Zum einen, heutzutage, wenn man sagen, Prioritäten setzen. Was ist dir eigentlich wirklich wichtig? Für viele ist teure Mahlzeit nicht etwas mit Materialismus zu tun. Für viele ist Geld das große Thema. Und ja, man braucht Geld, keine Frage. Wenn man Kinder hat, die sind einem lieb und teuer und manchmal eben teuer. Aber Geld ist halt nun mal nötig. Die Frage ist, wie materialistisch soll man werden? Materialismus ist nichts, wo jemand sagt, ich will jetzt materialistisch sein, sondern Materialismus ist etwas, was sich so langsam einschleift und was dann plötzlich die Prioritäten verdreht. Beziehungen sind wichtiger als Geld. Für viele eigentlich eine Trivialität, für viele leicht vergessen. In 17 Vers 9 finden wir was über Bitterkeit. In 17, 22, das ist auch sehr schön, eine der medizinischen Kenntnisse, ein fröhlicher Mensch lebt gesund. Wer aber ständig niedergeschlagen ist, wird krank und kraftlos. Ein fröhlicher Mensch lebt gesund. Wir kennen heute Psychosomatik. Wenn man gesund ist, wenn man glücklich ist, ist man gesünder. Das Erstaunliche ist, was einem nicht unbedingt klar ist. Vor wenigen Jahrzehnten hat ein Großteil der Mediziner gesagt, nein, das sind wenn nur medizinische Probleme. Der Körper ist ein großes, komplexes System, wie eine große Maschine. Das ist alles nur Biophysik und Ähnliches. Tatsächlich, ein Cousin von mir ist Orthopäde, der sagt mir noch heute, es ist so, viele seiner Kollegen sagen, da kam ein Patient, er klagt über Rückenprobleme, der ganze Rücken ist völlig tatenlos in Ordnung. Sagt der Kollege, ja klar, anatomisch hat er kein Problem, aber die Seele schlägt sich nieder auf das, was dem Menschen vorgeht. Wir sehen in 21,17, wer ausgelassene Feste liebt, der wird bald arm. Ein aufwendiger Lebensstil hat noch keinen reich gemacht. Was sowas wie heißt wie Vorsicht beim Geld ausgeben. 22,1, ein guter Ruf ist wertvoller als großer Reichtum und Aussehen angesehen sein besser als Silber und Gold zu besitzen. 22,1, ein guter Ruf wertvoller als Reichtum. Die Glücksforscher, die heute riesige Studien machen, was ich immer sehr gerne lese und faszinierend finde, die bestätigen genau das, die Meinung anderer Leute ist für uns wichtig, wichtiger als Reichtum. Geld braucht man in gewissem Rahmen, reich sein braucht man nicht, um glücklich zu sein. Was die anderen von einem halten, wir sind soziale Wesen, ist viel wichtiger. Wir finden hier Sachen 22, 29. Kennst du jemanden, der gute Arbeit leistet? Er wird erfolgreich sein und Königen statt einfachen Leuten dienen. In 22, 19. Schon damals, wie heute, gute Leute sind immer rar, werden übergebraucht in jeder Branche, sei es Handwerker, sei es Experten etc. In 24,10 ist ein Spruch, über den ich viel gelernt habe. Wiederum, ich habe ihn zwar in den Sprüchen gelesen, aber ein Management-Coach hat ihn mir eingehämmert, in der Sprache des 20. und 21. Jahrhunderts. Wenn du in der Not schwach und mutlos bist, dann bist du es auch sonst. 24, Vers 10. Dachte ich, naja, wenn ich in der Not schwach und mutlos bin. Und es ging im Wesentlichen darum, ich habe eine Denkstruktur. Ich habe da dieses Problem, dieses Projekt, was nicht enden will, dieser Zeitraum. Wenn das Projekt mal vorbei ist, dann wird das besser. Meine Kollegen in Schwestergesellschaft in UK machen immer Blödsinn. Wenn die damit aufhören könnten, dann wäre alles besser. Und der Bruder in diesem Bibelkreis, damals in den 90ern, wird er das mal ändern, dann wäre alles besser. Und die Therapeutin da sagte zu mir, diese Coach vielmehr, sagte so, Herr Hartchen, ist das Ihr Problem? Ihr Problem ist nicht Ihr Problem. Ich so, aha, mein Problem ist gar nicht mein Problem. Nein, Ihr Problem ist die innere Haltung. Warum wir das nennen? Innere Ruhe. Besonnenheit. Wird sich mein Gefühlszustand wirklich ändern, wenn dieses Problem beseitigt ist? Ja, und zwar so lange, bis das nächste Problem da ist. Die Frage ist nicht, habe ich keine Probleme? Die Frage ist, wie gehe ich mit diesen Problemen um? Wir haben viele tolle Ratschläge hier drin über Weisheiten, wo es darum geht, dass zum Beispiel alle Menschen gleich sind. Möchte man gar nicht meinen, dass sowas schon im Altertum in der Weisheitsliteratur stand. Damals hieß es, der Arme und sein Ausbeuter haben eins gemeinsam. ist es der Herr, der beiden das Augenlicht gab. Vor 100 Jahren war es in Deutschland noch anders. Da waren Adlige höherwertig als andere. Vor 50 Jahren, man mag es nicht glauben, war es selbst in Großbritannien noch so, wer nicht Lord war, konnte auch keinen guten Job im Bankgewerbe bekommen. Vor 50 Jahren hier in Europa, in Großbritannien. Und schon Salomo schrieb etwas anderes, dass die Menschen gleichwertig sind. Was lehrt uns das? Nun, überall gibt es ganz viele Weisheiten. In Blogs, in Internetforen, in Newslettern, in Tweets, ganz viele Weisheiten. 2,6 Millionen Bücher werden pro Jahr veröffentlicht. Ganz viele Menschen haben ganz viel zu sagen. Lies die Sprüche und du findest die Weisheiten, die drei Jahrtausende überdauert haben. Anders formuliert, als wir sie heute formulieren, aber mit sehr, sehr viel Tiefe. Und es ist eine Perspektive drin, die wir sonst nicht haben. Vieles hiervon war erstmal die säkulare Seite, also sprich, wenn man das Ganze mal so sieht, wie das heute die Management-Coaches und die Entspannungstrainer und alle möglichen lehren und unterrichten. Und auch hier sieht man, wir finden auch viele Sachen, die Sachen mit Beziehungen, die viel zu tun haben mit dem, was auch für andere ganz relevant ist, nämlich das Urteil der Menschen. 29,25, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Vielleicht bist du jung und sagt dir, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Vielleicht fühlst du dich unter Druck, du musst unbedingt schlank sein, du musst unbedingt Instagram benutzen und alle 2 Minuten antworten, sonst halten die anderen nichts von dir. Du musst unbedingt mit feiern und saufen gehen. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Gruppenzwang ist schlimm. Wir finden hier viele Erkenntnisse für die Fragen unserer Zeit. Und eine der Erkenntnisse, die ich hier gesehen habe, ist, eine unserer größten Schwächen in der Gesellschaft, zuhören. Viele unserer Probleme, merke ich, ließen sich lösen durch einfaches Zuhören. In 18 Vers 2, also Sprüche 18,2. Ein Dummkopf bemüht sich gar nicht erst, etwas zu begreifen. Er will bloß zu allem seine Meinung sagen. 18,2, ein Dummkopf bemüht sich erst gar nicht, etwas zu begreifen. Er will bloß zu allem seine Meinung sagen. Lies mal die Internetforen. Wenn du vom Fach bist, denkst du, meine Herren, was da alles geschrieben wurde, ganz erstaunlich. Wer als erster vor Gericht aussagt, scheint recht zu haben. Dann aber kommt sein Gegner und zeigt die andere Seite auf. 18, Vers 17. Ich denke immer, Wahnsinn, ja genau, einer erzählt mir was, ich glaube das und schon kommt der andere und ich sage, ach so, kann man auch anders sehen, ach du Schreck. Hey, 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 was lehrt mich das? Für den Umgang mit Corona. Nun, es kam die Diskussion auf, was soll man tun? Im März war es halt noch so, man wusste nicht viel über das Virus. Man hat also die Wissenschaftler gesagt, was müssen wir tun? Einige meinen jetzt recht ehrlich und meinten, das Virus ist ja neu, wir können es ja noch gar nicht wissen, aber wir forschen dran. Also ja, man fragt den anderen und der Experte sagt dann, ihr müsst das und das machen. Er kann es ja noch gar nicht wissen, ohne Mediziner zu sein, ein Virus, das nicht erforscht ist, man kann auch nicht viel darüber wissen. Nicht alles, was nötig ist zumindest. Man stürzt sich auf den, jeder hatte plötzlich seinen Experten und jeder hatte seine Meinung basierend auf seinem Experten und hört den anderen nicht mehr zu. Die Konsequenz war dann, man wollte die alten Leute in den Pflegeheimen schützen. Das war gut. Das war die richtige Motivation. Man hat das so extrem gemacht, dass viele Leute total vereinsamt waren. Dann kamen die Gerontologen, also die Mediziner, die sich mit alten Menschen beschäftigen und sagen, Freunde, wenn ihr die so isoliert, werden die abbauen und viel früher sterben. Ja, aber wir müssen sie vor Corona schützen. Ja, das ist schon richtig. Wir müssen das mal abwägen. Wer anderen zuhört, hätten vielen Menschen das Leben retten können. Zuhören hätte geholfen. Auch die AfD ist so ein Thema. Bei letzten Bundestagswahl haben über 12% die AfD gewählt. Man fragt sich, woran liegt das? Und viele schreien, da gibt's Nazis. Und das stimmt auch und das ist schlimm. Was kann man daraus lernen? Da gibt's Nazis. Löst das das Problem? Wie würde Salomo das angehen nach diesen Zeilen, die wir gelesen haben? Salomo würde sagen, hört doch erstmal zu. Mal besonnen, ganz ruhig. Hört doch mal zu. Warum wählt ihr denn die AfD? Und es gibt, nicht, dass ich da Einzelne befragt hätte, das wäre nämlich keine große Stichprobe, es gibt ja Meinungsforscher, die fragen. Und die gehen nach der Bundestagsrundfrage, guten Tag, wen haben Sie gewählt, aha, so und so. Prima, wer glauben Sie, kann diese Probleme lösen? Tatsächlich haben 2/3 derer, die AfD gewählt haben und das zugegeben haben, gesagt, ich glaube nicht, dass Sie Probleme lösen können. Also muss man nur weiter zuhören, einfach nur fragen und zuhören. Warum haben Sie die gewählt? Ich habe Angst um meinen Job. Haben Sie was gegen Ausländer? Ja, weil Sie mir meinen Job wegnehmen. Ah, okay. Sie haben also Angst um Ihren Job? Es geht gar nicht um Ausländer per se. Noch was? Ja, die Kriminalität. Man kann inzwischen durch Kriminalstatistik mühelos nachweisen, all die Syrer und Afghanen hier, auch da gibt es wie bei uns Deutschen Gute und Schlechte. Die Kriminalität ist nicht höher als bei den Deutschen. Man kann diese Ängste sehr leicht nehmen. Man kann diese Zustimmung relativ leicht abbauen zur AfD, indem man sagt, lass doch mal zuhören. Lass uns doch mal hören, was die Leute eigentlich wirklich umtreibt, welche Ängste sie haben, welche Beziehungsthemen sie haben. Zuhören alleine würde viel von diesem Problem lösen. Zu schreien, da gibt's auch Nazis, ist natürlich inhaltlich richtig. Und es ist auch schlimm. Durch Zuhören kann man viele Sachen lösen und vielen Leuten helfen. Wow, okay. Ich brauche gar nicht AfD zu wählen, es gibt bessere Lösungen. Nicht alle Politiker sind so dumm, wie viele Medien immer mal schreiben. Ich glaube, wir als Christen können hier lernen, besser zu sein, anders zu sein, zuzuhören, demütig zu sein, uns Dinge sagen zu lassen. Immer wieder lesen wir hier Stellen dazu, wir sollen uns Sachen sagen lassen, auch von unseren Geschwistern. Wir sollen ihnen zuhören, wir sollen... Demut ist ein altes deutsches Wort, das man heute nicht mehr benutzt. Bescheidenheit trifft es, aber zu sagen, ich lasse mich mal kritisieren. Kritikfähigkeit ist das neue Wort dafür. Ich bin mal kritikfähig, ich höre mir mal an, was meine Geschwister mir zu sagen haben. Nutz die Gelegenheit. Rede offen und tief mit deinen Geschwistern. Du weißt, die haben nicht nur die richtige Einstellung, die wollen auch dir helfen, die wollen Gott mit lieben. Genau das ist die Essenz mit der Sprüche zu sagen, hier kann ich lernen, wenn ich jemanden habe, der mir die Wahrheit in Liebe sagt. Und so kann ich auch für andere ein Freund sein. Das war das zweite Thema, Leckerbissen aus den Sprüchen. Und jetzt das dritte Thema, wie bekomme ich eigentlich Weisheit? Wir leiten ja unsere Weisheit gern aus wissenschaftlichen Studien ab und verwechseln mitunter dann Wissen und Weisheit. Wisst es gut? Und ich als Wissenschaftler habe natürlich eine Begeisterung für wissenschaftliche Studien. Die sind auch wichtig, aber sie bringen einen nicht dazu zu sagen, ich habe auch den Charakter. Ich habe den Mut mal zu sagen, ich sehe das etwas anders. Ich glaube, ihr seht das zu einseitig. Ich habe mal die Besonnenheit. Und ich habe auch die Fähigkeit, das umzusetzen in meinem Leben und anderen damit zu helfen. Wie bekomme ich Weisheit? Julia hat schon die Stelle vorgelesen von König Salomo, dem weisesten Mann seiner Zeit im 1. Könige 3. Wie er von Gott einen Wunsch frei bekam. Die gute Fee immer drei Wünsche, er nur einen. Und er hat das Richtige gewählt, Weisheit. Dafür hat Gott ihn auch noch weiter gesegnet, aber er wollte genau das und er wollte die richtige Einstellung. In Sprüche 1, Vers 7 steht dann, wie wir zur Weisheit kommen. Die Zeilen davor haben wir schon gehört. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Ehrfurcht ist nicht Angst, sondern sowas wie Respekt. Die Furcht des Herrn ist der Beginn aller Weisheit. Das heißt, damit kriege ich die Weisheit, die ich auf menschlicher Ebene nicht kriege. Wissenschaftsgetrieben, aber vielleicht emotional. Viele Leute, die halt sich selbst aufplustern möchten und nicht so sehr sagen, hey, ich bin mal kritikfähig oder demütig auf Altdeutsch. Ich will was lernen. Ich will mich in meinem Charakter doch weiterentwickeln. Sprüche 2, Vers 1 und 6 ist das nächste, wir haben es vorhin schon gehört, da brauche ich es nicht nochmal zu lesen, es geht halt darum, suchen, eifrig sein, sich bemühen. Weisheit fällt einem nicht zu, man muss sie suchen. Hier ist die perfekte Quelle dafür, um Weisheit zu suchen, Disziplin zu lernen, sich bejüngern zu lassen, wie wir dazu sagen, und Gott zu fürchten. In Sprüche 8, das ganze Kapitel, wird Weisheit personifiziert. Die Weisheit steht auf den Straßen und ruft. Und wir sehen jetzt hier, und jetzt kommt die Verbindung zum Neuen Testament. Denn die Weisheit ist natürlich nicht begrenzt auf 2, 3 Bücher des Alten Testaments. 3, Vers 19. Durch Weisheit schuf Gott die Erde. Mit seinem Verstand entwarf er das Weltall. Denken wir, hey, Moment, durch Weisheit schuf Gott die Erde. Ich dachte, durch Jesus wurde alles gemacht. Und wir sehen, hier ist die Verbindung zwischen Jesus und Weisheit. Also offensichtlich, Weisheit wird in der Bibel personifiziert, nicht nur bei den Sprüchen, sondern auch noch in anderer Weisheitsliteratur der Juden, also gerade zum Beispiel im Buch Weisheit. Weisheit wird personifiziert, ist Teil von Gott. Vieles hat Gott in seiner Weisheit gemacht. Man merkt, okay, das geht jetzt plötzlich ins Thema Dreieinigkeit. Und wir lesen im 1. Korinther 1 und 2 sehr viel darüber, das Thema Weisheit, wie es die Griechen sehen, die unsere Denkweise von heute geprägt haben, wie es die Juden gesehen haben, die wollten immer wie Wunder sehen. Und die Weisheit, die Gott uns gegeben hat, liegt in Jesus verborgen. Jesu Opfertod für uns am Kreuz. Darin zeigt sich Gottes Weisheit. Im 1. Korinther 1, 22 bis 24. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Weisheit. In Jesus sehen wir Gottes Weisheit und in Kolosser 2, Vers 3 lernen wir auch, in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In Jesus finden wir alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Das heißt, wenn wir weise werden wollen, ist dies unser Einstiegsbereich. Wir werden eine ganze Predigt haben, eine Predigtserie haben, die verschiedene Aspekte davon beleuchtet. Dinge wie Arbeit, Ehe, Familie, Erfolg und Ähnliches. Den Flyer findest du auf der Website oder vielleicht bei jemandem, der dich eingeladen hat. Dörte Brandt hat einen tollen Flyer gemacht. In Jesus finden wir die Schätze der Weisheit. Das heißt, wenn du Weisheit suchst, lies hier weiter. Frag jemanden, der Christ ist, wenn du keiner bist, ob er dir das zeigen kann, was hier alles drinsteht über Weisheit. Jesus war der Schlüssel zur Weisheit und ist immer noch der Schlüssel zur Weisheit. Und damit kommen wir zum Abendmahl. Jesus, die Weisheit in Person, ist gekommen, damit wir weise sein können. Damit wir eine Beziehung mit Gott haben können. Er starb, damit wir diesen Zugang haben. Diesen Zugang zu Gott. Er musste leiden, damit wir frei sein können. Damit wir lernen können, diese Besonnenheit zu haben. Dieses nicht immer nur Aufregen über die Dinge, die in der Welt geredet werden, die scheinbar so wichtig sind. Die richtige Perspektive auf Gott, die Beziehung zu Gott und schlussendlich die Möglichkeit, die Ewigkeit zu verbringen mit Gott und die Vergebung der Sünde zu bekommen. Lass uns fürs Abendmahl beten. Vater im Himmel, danke, dass du Jesus geschickt hast. Danke, dass du uns Weisheit gibst. Danke, dass du uns hilfst, immer mehr dich kennenzulernen, auf dich zu schauen und zu verstehen, wie wir die Probleme des Alltags aus deiner Perspektive sehen können und damit lösen können. Danke für Jesus, danke für sein Opfer, danke, dass er für uns gestorben ist, damit wir befreit sein können von allen Sünden, damit wir befreit sein können von schlechten Gewissen, damit wir befreit sein können, um mit dir die Ewigkeit zu verbringen. Im Namen Jesu. Amen.